Lasst uns wieder mehr über die politische Ökonomie der Verhältnisse sprechen, über soziale Interessen, über Verlierer und Gewinner, über Eigentumverteilung und Ungleichheit, darüber, dass Demokratie nicht ohne wirtschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit funktioniert und heute auch nicht mehr die Grenzen von Gemeinwesen, deren Fundament sowohl geistig als auch materiell im 18. und 19. Jahrhundert liegen. Das ist erstmal harter und grundsätzlicher Tobak, aber wir müssen darüber reden. Zumindest habe ich Lust darüber zu reden, weil ich heute einen Artikel im Neuen Deutschland gelesen habe. Wessen Morgen ist der Morgen? Wessen Welt ist die Welt? Und das frage ich Tom Strohschneider. Er ist Chefredakteur des Neuen Deutschland. Schönen guten Tag, Herr Strohschneider.
Schönen guten Morgen.
Oh, kann man das aushalten, solche grundsätzlichen Fragen am frühen Morgen?
Naja, ich glaube, es bleibt einem ja gar nichts anderes übrig. Man steht jeden Tag auf, wird mit Verhältnissen konfrontiert, die nach Antworten rufen, die zu wenig in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen. Was wir erleben irgendwie in den letzten Wochen und Monaten, das beängstigt mich geradezu, ist, dass sich die gesamte politische Debatte nicht nur sehr kurzatmig auf immer neue Fragen, wie sich die Koalition da streitet und so weiter, konzentriert, aber in Wahrheit auch grundlegende Probleme gar nicht mehr angesprochen werden. Das, was Flüchtlingsdebatte sich nennt, ist auch und zu einem Teil eine Verschleierungsdebatte. Wir reden viel zu wenig über Kapitalismus, wir reden viel zu wenig über Verteilungsverhältnisse, auch über Eingriffe in Eigentum. Ich glaube, das wäre nötig.
Aber wir müssen uns doch keine Sorgen machen. Georg Dietz hat ja im Spiegel geschrieben, die Zukunft gehört den Linken, da ist doch alles in Ordnung.
Naja, gut, das kann man einerseits als eine optimistische Voraussage betrachten, andererseits als eine Aufforderung, denn ganz so von alleine kommt es ja nicht. Wir hatten ja schon eine lange Phase in der Geschichte der Arbeiterbewegung und der Linken, wo man davon ausgegangen ist, dass die hell erstrahlende sozialistische Zukunft irgendwie gesetzmäßig und automatisch kommt nach dem großen Kladderadatsch und dann ergreift gewissermaßen die unterdrückte Klasse ihr Morgen. Dass es so nicht läuft, wissen wir. Der Kapitalismus ist schon sehr gut in der Lage, auch seine ganze Krisenhaftigkeit immer wieder zu überwinden, immer wieder sich dann doch als dauerhaft und stabiler zu erweisen, als es seine Kritiker vielleicht wollen. Man kann Georg Dietz Überschrift natürlich auch ein bisschen anders lesen. Es ist einerseits, glaube ich, eine ganz, ganz sinnvolle, richtige, und da bin ich auch froh, dass sowas mal im Spiegel steht, notwendige Kritik daran, dass wir, wie ich schon sagte, über politische Ökonomie mehr reden müssen, denn die Forderung von Dietz ist ja, lasst euch nicht kirre machen von den Leuten, die zum Beispiel nicht anders können als Bernie Sanders in den USA, den linken Bewerber bei den US-Demokraten, dann immer als selbsternannten demokratischen Sozialisten zu bezeichnen, als wenn es was Seltsames wäre. Teilweise wird er genauso wie andere Linke zu nennen sind, Bewegungen in Spanien, Griechenland oder sogar in Großbritannien, die immer auf eine Ebene gestellt werden mit Populisten und Leuten von rechts. Das ist so die alte Extremismustheorie von der guten Mitte, in der dann das große Wir-Kollektiv irgendwie zueinander findet, wo natürlich auch klassenpolitische Fragen einfach an den Rand gedrückt werden. Und dieser Appell, das wieder sichtbar zu machen, das in die Debatte zurückzuholen, kann dann auch, das betone ich ausdrücklich, Bewegung und Selbstanstrengung befördern der Linken. Und wenn die Linken eine Zukunft haben wollen und die Zukunft links sein soll, dann müssen sie sich bewegen, aber da passiert ja zum Glück einiges.
Passiert einiges. Was meinen Sie mit klassenpolitischen Fragen? Ich habe aber ein bisschen Schwierigkeiten mit den Klassen. Haben wir tatsächlich noch Klassen in der Gesellschaft? Kann man das so einordnen?
Ich halte den Begriff nach wie vor für durchaus richtig, weil er etwas bezeichnet, nämlich die Frage, inwiefern ich, Sie, andere über Eigentum an Produktionsmitteln auf herrschaftliche Verhältnisse Einfluss nehmen können. Es gibt da, glaube ich, schon eine ganz klare Trennung. Manche sagen oben und unten, das ist sicherlich ein bisschen undifferenzierter. Man kann auch immer einwenden, dass es in der soziologischen Theorie natürlich heute viel, viel differenzierter zugeht, weil sich die verschiedenen Lebenslagen, weil sich die verschiedenen Zugänge zum Arbeitsmarkt natürlich auch kulturell und im Alltag anders auswirken. Aber ich glaube, eins ist nach wie vor ein ganz entscheidender Punkt. Wer das Eigentum hat, wer über die Frage, wie und was produziert wird, entscheiden kann aufgrund von Eigentumstiteln, der hat natürlich auch die Entwicklung von Gesellschaft in der Hand. Und es gab Zeiten, in denen sowas wie Gewerkschaften, auch Sozialdemokratie stärker war, dort kompromisshaft darauf hinzuwirken, dass da auch ein bisschen was für die Beschäftigten, für Transferleistungen und so weiter übrig bleibt. Aber diese Reichtumsgewinne werden ja immer ungleicher verteilt. Wir lesen ja praktisch wöchentlich die neuen Zahlen, wie viel Superreiche so und so viel Prozent des gesamten Reichtums haben. Da muss sich was dran ändern. Ich verspreche mir vom Begriff Klasse gar nicht so sehr, dass der eine appellierende Wirkung oder so hat, aber ich glaube, als analytische Kategorie taugt er allemal.
Ich fühle mich ein bisschen zurückerinnert an Vorkriegs- und Weimarer Verhältnisse, diese Zuspitzung rechts und links und irgendwie eine Mitte, die zusehends verschwimmt. Sind diese Vergleiche legitim, dass man sagt, irgendwie, das ist wie zur Weimarer Republik oder davor?
Naja, ich glaube, Geschichte wiederholt sich nicht so einfach und wir kennen den alten Spruch, was als Tragödie einmal sich ereignet hat, kann nur als Farce wiederkommen. Aber man muss natürlich unter den heutigen Bedingungen schon ganz klar sagen, es gibt eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Anzeichen, die einen beunruhigen können und die so einen Vergleich mit der Geschichte zumindest insofern nötig und sinnvoll machen, als dass man die Ernsthaftigkeit, auch die Bedrohungslage dann erkennt. Was ich an diesem Weimar-Bild, was ja bis weit in die Feuilletons, im Übrigen gerade auch in ausländischen Presse immer wieder zu lesen ist, wenn es um Deutschland geht, um die zugespitzte, aggressive und auch oft auch gewaltsame Diskussion hierzulande, ist, dass da rechts und links so ein bisschen in einen Topf gepackt werden, mhm. Die Mitte dann eben als die gute demokratische Mitte erscheint. Erstens ist es so, wir werden ja gewissermaßen von der Mitte regiert und in dieser Mitte schaut man sich jetzt ja nur mal den rechten Unionsflügel und die CSU an, sind Leute dabei, die ganz offenkundig, wenn es um Flüchtlinge etwa geht, vom Rechtsstaat und von der Demokratie gar nicht so viel halten. Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn wir darüber nachdenken, wie man eine echte, wirksame, also auch die Bereiche der Ökonomie umfassende Demokratie erhalten und weiterentwickeln kann, dann stehen die Linken nicht irgendwo auf einem extremen Rand, sondern sind sie eigentlich die Mitte, weil sie dazu die Vorschläge und Forderungen haben. Andere haben die ja teilweise nicht, denn es geht dann Anfang zurück, dessen, was ich gesagt habe, auch um Umverteilung, um die politische Ökonomie der Verhältnisse. Insofern ist dieser Vergleich mit Weimar so richtig, wie er auch zum Teil falsch ist. Aber klar, wir müssen, und das glaube ich, ist ein Appell, der ernsthafter nicht ausgesprochen werden kann, zurzeit richtig aufpassen, dass das ganze hier Ding nicht völlig nach rechts wegrutscht.
Mhm. Wir müssen mal über Fasching oder Karneval reden. Das ist eigentlich nicht mein Thema, aber es ist natürlich ein hochpolitisches Thema, weil es da ja auch wieder Parallelen gibt. Also Volksverhetzung und Panzer mit der Aufschrift Asylabwehr, Heuschrecken im Balkanexpress. Das ist ja hier in Thüringen, Wasungen passiert. Balkanexpress, da verkleiden sich Hecken als Heuschrecken und bringen und die Flüchtlinge werden dann als mit Heuschrecken assoziiert. Das ist schon heftig, oder?
Das ist nicht nur heftig, das ist gewissermaßen ganz offenkundig ja ein Pegida- und AfD-Humor, der in genau dieser Mitte grassiert. Denn schauen wir uns mal an, wer diese Karnevalsvereine sind. Da basteln ganz normale Menschen wochenlang an ihren Umzugswagen. Also man kann da nicht davon ausgehen, dass da irgendwas von rechts reingetragen wird, sondern das ist eben eine Mittelschicht, die sich offenbar um ihre Privilegien auch Sorgen macht und die dann zu einem Humor neigt, der einen wirklich grausen machen kann. Ich meine, hier als Berliner muss man sagen, Karneval ist nicht so richtig unser Thema. Die vielen Zugezogenen machen sicherlich auch den ein oder anderen Späßchen heute. Aber man kann eigentlich fast froh sein, dass uns ein kleines Sturmtief zumindest in einigen Städten diese Form von rassistischem und Humor jetzt wirklich bitte in Anführungszeichen verstanden erspart.
Ist da eine Gelassenheit nötig? Aber ich frage mich immer dann, wo die Grenzen sind. Also es ist ja, wir schreiben ja in Ihrer Zeitung Karneval der rechten Propaganda. Das sind ja offensichtlich fremdenfeindliche Motivwagen. Muss man sowas aushalten? Oder gibt's da sozusagen, muss da der Rechtsstaat eingreifen? Wie ist damit umzugehen? Weil das Phänomen, das wird ja eher größer als kleiner, denke ich mal.
Ach naja, man muss nicht immer gleich nach Verboten oder der Polizei rufen. Mhm. Das glaube ich, Entscheidende ist, natürlich muss eine gut funktionierende Demokratie auch ekelhafte Meinungen aushalten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber, was ich natürlich erwarte, ist, dass all die, denen es genauso geht wie mir, die nämlich in Grausen kriegen angesichts solcher Geschichten dort, wie den von Ihnen ja bezeichneten Umzugswagen, dass die dann in den Communities vor Ort, in ihren Karnevalshochburgen, in den Stadtvertretungen und Dorfversammlungen, dass die dagegen aufstehen. Vielleicht auch nochmal dann doch den Vergleich mit den 20er und 30er Jahren zu bemühen. Die Demokratie ist dann damals nicht so sehr von irgendwelchen Extremen von rechts oder links so besonders unter Druck gekommen, sondern der entscheidende Punkt war, glaube ich, dass die Demokraten zu spät angefangen haben, ihre Demokratie zu verteidigen. Und sowas geht los, wenn man solche rassistischen Umzugswagen.
Das heißt, nach dem starken Staat zu rufen, sagen, der musste das mal verbieten, musste das mal weghaben, ich will das nicht sehen, das ist nicht die Lösung, wir müssen uns selber damit auseinandersetzen, ist meistens der anstrengendere Weg, oder?
Es ist auf jeden Fall der anstrengende Weg, aber es ist der einzige, denn wenn ich nach einem starken Staat rufe, dann habe ich ja Verhältnisse, die sozusagen durch ihre autoritäre Herrschaft am Ende ein neues Problem aufmachen und keine Lösung für Demokratie, Mangel und Rechtsruck sind.
Sagt Tom Strohschneider, er ist Chefredakteur der Tageszeitung Neues Deutschland. Ich danke fürs Gespräch und wünsche Ihnen eine schöne, angenehme, karnevalsfreie Zeit in Berlin.
Danke,
ebenfalls. Tschüss.